Verbrechen. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krone Verbrechen. Heute melden wir uns mit einem Update zu einem Fall, den wir schon im Jahre 2023 in der Folge Der Tod einer jungen Studentin erörtert und beschrieben haben. Es geht nämlich um Daniela Kammerer, die im Jahre 2005 in Innsbruck ermordet wurde. Hier gibt's neue Entwicklungen und dazu begrüße ich wie immer die Krone-Chefkriminalreporterin Martina Prewein. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Und ich bin Mischa Kronenfels, Chefredakteur von Krone Hit. Bevor wir auf die aktuellen Entwicklungen zu diesem Fall kommen, Martina, hol uns doch ein bisschen wieder zurück in diese Geschichte. Was ist im Jahre 2005 in Innsbruck geschehen?
Also wir reden hier, wie du schon richtig gesagt hast, von der Daniela Kammerer. Das war eine junge Studentin, die war 19 Jahre alt. Aus Niederösterreich stammt sie und sie hat in Innsbruck Wirtschaft studiert, hat dort in einem Studentenwohnheim gelebt. Und gehen wir jetzt einmal zurück in diese fürchterliche Nacht. Also das war die Nacht auf den 23. Juni. Die Daniela hat damals eine Prüfung gemacht an der Uni, hat mit mehreren Studienkollegen, also die hatten auch eine Prüfung, haben die dann irgendwie die ganze Nacht gefeiert, sind dann durch Innsbruck gezogen in verschiedene Lokale, waren dann auch in diversen Studentenwohnheimen, haben dort halt in den Zimmern von einigen Studenten gefeiert. Also es war eine lange, lustige Nacht. Und die Daniela ist dann gegen 4 Uhr früh aufgebrochen, um eben nach Hause in ihr eigenes Studentenheim zu fahren. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs, ja. Und ist dann gestoppt mit dem Fahrrad, das weiß man bis heute nicht warum, beim Rapoldi Park, also in Innsbruck, um in einer Telefonzelle irgendjemanden anzurufen. Also man geht sicher davon aus, dass sie jemanden anrufen wollte, weil der Hörer war auch unten, es waren ihre DNA-Spuren auf dem Hörer, aber sie hatte noch keine Nummer gewählt und da ist ein schrecklicher Überfall auf sie passiert.
Ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie du das geschildert hast. Es ist ein bis dato unbekannter oder eine unbekannte Täterin, hat sie von hinten erstochen. Das Messer ist durch Herz und Lunge eingedrungen und die Daniela war sofort tot. Und die Polizei ist relativ lang im Dunkeln getappt bis zum Jahre 2008.
Diese Tat war natürlich vollkommen rätselhaft. Man hat das alles überhaupt nicht verstanden. Man muss dazu wissen, es ist aber um diesen Rapoldi-Park herum damals so eine Art Drogenszene gewesen, ja. Und man hat dann zuerst einmal vermutet, dass sie von einem Drogensüchtigen möglicherweise erstochen wurde, der halt vielleicht zu viel Drogen erwischt hat, eine Psychose hatte. Dann gab es auch noch die Vermutung, weil es war damals gerade so, dass eine Drogenfahnderin eingeschleust worden ist in diese ganze Drogenszene. Die hat der Daniela ziemlich ähnlich gesehen. Sie hatte nämlich auch blondes, langes Haar. Man hat dann auch vermutet, dass die möglicherweise sozusagen entdeckt wurde schon vorher, also dass man wusste, dass die eine Drogenfahnderin ist, eine Frau, die da in dieser Szene recherchiert und dass sie verwechselt wurde mit der Daniela und sie deshalb umgebracht wurde. Also sozusagen ein Opfer wurde von irgendwelchen Drogensüchtigen. Dann hat man sich gedacht, na, das stimmt nicht, es wurden auch umfangreiche Erhebungen in der Drogenszene gemacht, es gab da irgendwie überhaupt keinen Hinweis darauf. Und dann ist immer mehr die Vermutung gekommen, dass das irgendjemand aus ihrem Bekanntenkreis gewesen sein könnte. Deshalb wurde auch 2008 ihr Grab geöffnet, weil es hatten ja nämlich viele Freundinnen und Freunde Briefe in den Sarg gelegt bei ihrem Begräbnis 2005. Und die Kripo hat gehofft, dass man auf diesen Briefen noch DNA-Spuren findet, weil es haben natürlich umfangreiche Spurensicherungen stattgefunden, damals am Tatort und natürlich vor allem an der Leiche. Und man hat halt gehofft, dass da es möglicherweise irgendwelche Übereinstimmungen gibt. Aber das war alles sinnlos, weil klar war, dass diese Zettel, auf die irgendwas noch für sie geschrieben waren, einem quasi Verwesungszustand ausgesetzt, einem großen. Also das heißt, man konnte keine DNA mehr abnehmen.
Wie man allerdings erfahren hat, hat die Daniela mit einem Studienkollegen, einem Burschen, die Nacht zumindest teilweise verbracht.
Ja, also sie war dann zuletzt an diesem fürchterlichen Abend noch in einem Zimmer bei einem Studenten, also in einem Studentenwohnheim, aber das war einfach eine Kameradschaft sozusagen, ja. Sie war dort und ist eben von dort weggegangen. Also das war sozusagen ihre letzte Station. Und man hat auch von diesem jungen Mann damals gefunden auf ihrer Leiche DNA-Spuren, sogar am Oberschenkel. Die waren nur sehr schwach, diese DNA-Spuren. Dieser junge Mann wurde dann sogar 2013 in Untersuchungshaft genommen, eben wegen dieser DNA-Spuren. Aber es war dann überhaupt nicht eindeutig, weil er hat gesagt, sie ist bei ihm zur Toilette gegangen und es waren diese DNA-Spuren in einem Ausmaß vorhanden an ihren Oberschenkeln, so wie man auch sich diese DNA-Spuren übertragen kann von einer Toilette, wenn man bei jemandem ist. Also das heißt, es war wirklich kein Tatbeweis und der ist nach 2 Monaten Untersuchungshaft wieder in Freiheit gekommen.
Der hat auch Haftentschädigung bekommen, wie ich gelesen habe, und lebt seitdem auch nicht mehr in Europa, sondern in Australien.
Er wurde damals verhaftet, wie er einen sozusagen Heimaturlaub gemacht hat. Er ist schon davor nach Australien gezogen, hat sich dort eine Existenz aufgebaut. Es gibt auch Leute, die sagen, er hatte das schon immer vor, also dass das überhaupt nicht mit diesem Drama oder dieser Tat, also können ja nicht wissen, ob er das wirklich gemacht hat oder nicht, dass das Ganze überhaupt nicht damit in Verbindung steht, weil er schon von Jugend an davon geträumt hat, dass er eben studiert und nachher nach Australien auswandert. Also das haben damals auch schon viele Menschen gesagt. Und das hat er getan oder zumindest, dass er eine Zeit in Australien ist und er hat sich dort dann auch eine Firma aufgemacht. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, aus welchem Bereich, sonst wäre er zu leicht identifizierbar.
2013, das ist nun mittlerweile 13 Jahre her und jetzt gibt es wieder neue Entwicklungen in diesem Fall, die diesen Mann, der in Australien lebt, betreffen, Martina. Was ist das Neue?
Ja, also Anfang Mai hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass es jetzt eine Mordanklage in diesem Fall gibt. Und zwar genau gegen jenen Mann, also der ist mittlerweile 42 Jahre alt, der jetzt in Australien lebt, bei dem die Daniela damals war. Es hat dann kurzzeitig davor schon einen internationalen Haftbefehl gegeben, ihn betreffend. Der wurde dann aber aufgelöst. Er hat versprochen, dass er zu diesem Prozess kommen wird, dass er sich dem all dem stellen wird und sagt weiter, dass das ein völliger Unsinn ist. Ich möchte nur sagen, also was die neuen Beweise sozusagen sind, die die Staatsanwaltschaft anführt. Es wurden jetzt noch einmal umfangreiche DNA-Untersuchungen gemacht und an einer Zigarette, die in dieser Telefonzelle oder im Bereich dieser Telefonzelle in unmittelbarer Nähe neben der Leiche gefunden wurde, an dieser Zigarette waren DNA-Spuren von diesem jungen Mann, also damals jungen Mann. Jetzt 42-Jährigen.
Aber warum hat man diesen DNA-Abgleich nicht schon damals gemacht? Also diese Zigarette, die gab es ja damals schon.
Das ist das große Rätsel. Das versteht eigentlich niemand. Das verstehen auch die Eltern des Opfers nicht, weil dieser Fall wurde ja immer wieder aufgerollt und immer wieder wurden Untersuchungen gemacht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die DNA-Analyse also nicht jetzt schon lange sehr, sehr gut entwickelt wäre. Natürlich wurde das jetzt wieder mit neuesten Methoden gemacht. Also wie gesagt, das wurde jetzt erst gefunden. Ob das jetzt wirklich ein Beweis für seine Schuld ist, ist natürlich auch fraglich. Ja, das muss man schon auch sagen. Ja, sie kann natürlich von ihm eine Zigarette mitgenommen haben und die selbst geraucht haben dort oder versucht haben zu rauchen. Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen rätselhaft und auch die Eltern finden das sehr rätselhaft. Es ist nicht so, dass die Eltern jetzt sagen, Gott sei Dank, jetzt ist der Fall geklärt. Also das sehen die überhaupt nicht so.
Nichtsdestotrotz wird man mit einem Prozess innerhalb der nächsten Monate rechnen können. Er beteuert nach wie vor seine Unschuld. Du hast jetzt die Familie von der Daniela Kamera auch schon angesprochen und ihre Eltern. Die Daniela wäre jetzt mittlerweile auch schon über 40 oder knapp über 40. Und du hast damals in dem Podcast auch erzählt, wie du mit der Familie gesprochen hast. Wie geht's ihnen heute und insbesondere mit dieser neuen Wendung und Nachricht?
Also, das ist eine Tragödie, ein Drama. Wenn das im Leben von Menschen passiert, dann ist das nicht etwas, das man einfach vergessen kann oder wegdrängen kann. Bei dieser Familie, das sind wahnsinnig liebe Menschen, ja. Es war ja auch immer eine hervorragende Beziehung zu der Tochter da. Die Daniela hatte noch eine ältere Schwester. Es war ein sehr gutes Familiengefüge und natürlich ist so ein Drama nicht zu verkraften und das ist nie zu verkraften, ja. Man kann vielleicht sagen, es wird mit der Zeit ein bisschen einfacher, weil die Eltern sich natürlich irgendwelche Mechanismen angewöhnt haben, um irgendwie den Alltag überhaupt weiter bewältigen zu können, also sich abzulenken, früher noch mit Arbeiten, ja, sie sind beide arbeiten gegangen, jetzt sind sie mittlerweile in Pension, aber jetzt halt mit Gartenarbeit, mit solchen Dingen, ja, aber dieser fürchterliche Albtraum, die sind halt in einem Albtraum gefangen, der nie vorbeigehen wird, bis zu ihrem Tod nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die Eltern hauptsächlich darauf fokussiert sind, was passiert ist. Natürlich wollen sie, dass der Täter gefunden wird. Aber ich glaube nicht, dass das ganz vorrangig steht. Also das wird ihnen den Schmerz um die Tochter auch nicht nehmen können. Ich habe bei den Eltern nicht dieses Gefühl, das gibt's manchmal bei Menschen, also wo so eine fürchterliche Tragödie passiert ist, die sich dann total darauf fokussieren, dass der Täter büßen muss. Also das ist die Grundtragödie ihres Lebens, dass ihre Tochter ermordet wurde. Ob jetzt der Täter verhaftet ist, natürlich wäre ihnen das recht. Aber ich glaube nicht, dass das an ihrem grundsätzlichen Zustand so wahnsinnig viel ändern würde oder an ihrer Trauer etwas ändern würde. Wie soll auch die Trauer vergehen, nur weil der Täter gefasst ist? Ja, also ich will das jetzt nicht so banalisieren, aber ich verstehe das schon. Ja, ich kann das nachvollziehen. Und natürlich ist es aufgrund dieser ganzen, also dass diese Ermittlungen und einmal hat so geheißen, muss ich euch vorstellen, das ist ja auch für die Eltern fürchterlich gewesen, wie 2008 dieses Grab geöffnet wurde. Jetzt begräbt man sein Kind nach so einer Katastrophe, die da geschehen ist. Ja, dann wird dieses Grab noch einmal geöffnet, der Sarg geöffnet. Das sind ja alles fürchterliche Dinge, die da sich im Kopf auch abspielen. Natürlich waren sie da nicht dabei, ja, aber diese fürchterlichen Dinge, die sich im Kopf abspielen, ja, dann zu erfahren, dass das alles schon in einem Verwesungszustand ist, dass nicht einmal mehr DNA-Spuren genommen werden können. Und natürlich haben sie auch mittlerweile, ich meine, es sind 21 Jahre seit diesem schrecklichen Mord vergangen. Und wenn innerhalb von 21 Jahren ein Mord nicht aufgeklärt wird und es werden immer wieder ihnen neue Spuren präsentiert von den Ermittlern oder neue Verdächtigungen gesagt, dann ist es irgendwann so, das sagen sie auch, sie haben das Vertrauen in die Ermittlungsarbeit verloren. Und das verstehe ich auch nach 21 Jahren und vor allem, sie haben gesagt, ja, damals ist er freigekommen, ja, sie haben das dann so gesehen, dass diese Spuren wirklich dadurch entstanden sein können, dass sie dort auf der Toilette war, ja. Und jetzt plötzlich heißt es wieder, ja, es ist wieder. Und sie denken sich, ja, vielleicht war das jetzt aber wieder irgendein Zufall. Sie sagen, sie wollen da auch überhaupt keine Vorverurteilung machen, diesem Mann gegenüber, weil sie sich eben überhaupt nicht sicher sind, ob das alles wirklich so stimmt.
Ein unglaublicher, trauriger Fall, der die Familie unabhängig davon, wann und ob dieser Prozess jetzt stattfindet, immer wieder begleiten wird. Es gibt da noch eine aktuelle Entwicklung, Martina. Der Anwalt des Angeklagten hat gegen diese Mordanklage Einspruch erhoben.
Ja, er hat Einspruch erhoben und das auch mit der Begründung, was wir schon vorher geredet haben, dass es natürlich seltsam ist, dass diese DNA-Spur jetzt plötzlich da ist, weil die ja immer schon da gewesen sein muss. Die muss ja schon vorgelegen haben, ja. Das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Und Einspruch auch deshalb, weil sein Klient ja schon einmal dieses Mordes bezichtigt worden ist. Sozusagen wurde das aufgelassen, er wurde dann nach der Untersuchungshaft eben wieder freigelassen. Und er führt eben auch an, ob jemand zweimal wegen derselben Sache verfolgt werden kann. Was mich gewundert hat, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, wenn der Tatverdacht so stark wäre, dann hätte er ja eigentlich verhaftet werden müssen, weil mit Australien gibt es natürlich ein Auslieferungsabkommen und nicht, dass man den auf freien Fuß lässt und der dort herummarschiert, weil in der Regel, wenn es einen Mordverdacht gibt, wird jemand festgenommen, ja, und ist dann bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft.
Also durchaus noch unsicher, wie sich dieser ganze Fall weiterentwickeln wird. Wir werden auf jeden Fall, sollte es da etwas Neues geben, uns wieder mit einem Update melden. Wir melden uns wieder am 11. Juni, einen Tag bevor das neue Magazin Krone Verbrechen auf den Markt kommt, mit einer aktuellen Folge und werden in ungefähr 8 Folgen das Magazin begleiten. Mit dem Schwerpunkt?
Der Schwerpunkt ist diesmal aus Lust am Bösen. Also es wurden da mehrere Geschichten aufgearbeitet. Es wurden mehrere Täteranalysen gemacht von Menschen, die rein aus dem Motiv getötet haben, weil sie töten wollten. Also darum heißt das auch aus Lust am Bösen.
Am 11. Juni ist es also soweit, dann startet unsere brandneue Staffel. Sollte sich dazwischen irgendwas Aktuelles ergeben, werden wir uns hier natürlich auch mit Updates melden. Am besten schon bei der Podcast-Plattform Ihrer oder Eurer Wahl die Glocke einschalten, damit man sofort benachrichtigt wird, wenn es eine neue Folge gibt. Zwischenzeitlich jeden Sonntag gibt es aktuelle Stories von Martina Brevan in der aktuellen Kronenzeitung. Und wer dann immer noch nicht genug hat von Martina Brevan, der kann sich auch noch den Newsletter von Krone Verbrechen abonnieren. Der erscheint einmal pro Woche. Zu abonnieren auf krone.at/abo. Martina Brevan, vielen Dank.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.